es zu mir sagt, ich will heute Morgen auch euch mitnehmen, euch ansprechen. Es fängt ja jetzt wieder an und das ist ja eine Zeit voller Herausforderung, vielleicht für manche von euch auch eine Zeit voller Veränderungen. Aber ich glaube, dass Gott euch heute nochmal mit richtig viel Kraft ausrüsten wird, dass ihr allem begegnen könnt, was vor euch steht. Danke für das warme Willkommen heißen. Ich freue mich, Gottes Wort auch mit euch zu teilen. Und will gleich mit euch eine Passage aus dem 1. Johannesbrief lesen. 1. Johannesbrief 2, die Verse 12 bis 14. Und ihr dürft gerne Gottes Wort auch dorthin aufschlagen, wenn ihr eine Bibel elektronisch oder in Buchform dabei habt. Wisst ihr, es gibt so viele Gründe, dankbar zu sein heute Morgen, oder? So viele Gründe. Lasst mich euch zwei Gründe mal nennen. Der erste Grund, es ist Sonntag, wir feiern Gottesdienst. Freust du dich, heute Morgen in der Gegenwart Gottes zu sein? Ich glaube, das alleine ist Grund genug, Danke zu sagen. Hey, wir sind zusammen, du bist nicht allein in deinem Glaubensleben, wir sind zusammen, wir gehen diesen Weg gemeinsam, wir folgen Jesus gemeinsam nach. Und ich gebe euch einen zweiten Grund, weshalb ich persönlich, das ist ein persönlicher Grund, weshalb ich dankbar bin. Und zwar konnte ich am Freitag, 21.40 Uhr Ortszeit, meine Masterarbeit nach einem Jahr harter Arbeit endlich abgeben. Das ist nochmal so ein extra Grund, weshalb ich total befreit bin und Gott so dankbar bin. Hey, ich habe es geschafft und Gott sei alle Ehre dafür. Und ja, ich glaube, du hast selber so viele Gründe, weshalb du heute Morgen hier in diesen Ort gekommen bist, mit einem dankbaren Herzen. Schon im Lobpreis durften wir zu Jesus kommen, ihm begegnen. Und es gibt so viele weitere Gründe, einfach heute Morgen voll dabei zu sein, unser Herz auf Jesus auszurichten. Ich habe ein spannendes Thema mitgebracht. Der Titel meiner Botschaft ist Drei Phasen des geistlichen Wachstums. Alright, drei Phasen des geistlichen Wachstums. Und dazu lese ich jetzt die Passage vor, aus 1. Johannes 2, ab Vers 12. Hier schreibt Johannes: Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, ihr Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Drei Phasen der geistlichen Entwicklung im Leben eines Nachfolgers. In 6 Tagen, da schuf Gott die Welt. Am 7. Tag vollendete er sein Werk und Gott ruhte. Heute ist Sonntag, wir dürfen ruhen. Wir haben Ruhe gefunden in Jesus Christus. Amen. Gleich wie dein Körper, gleich wie deine Seele Erholung brauchen, will Gott auch deinen Geist neu beleben. Das ist deine Beziehung zu ihm. Er will deinen Geist erneuern, stark machen. Denn wir sind geistliche Menschen und nicht bloß eine biologische Formel. Wenn Christus also in dein Leben tritt, dann begegnest du dieser Ruhe Gottes. Und lass mich euch sagen, diese Ruhe ist so herrlich. Die Ruhe, die wir in Jesus haben, ist mit nichts gleichzusetzen. Und wisst ihr, dann wird ein interessanter Prozess angestoßen. Denn diese Ruhe, von der ich spreche, die hat überhaupt nichts mit Nichtstun zu tun. Da wird ein Prozess, eine innere Veränderung, eine innere Wandlung angestoßen, die der Heilige Geist anführt. Ganz im Gegenteil, du beginnst für das zu leben, was wirklich Wert hat, was wirklich zählt. Dein Leben beginnt sich auf Dinge auszurichten, die Bestand haben, die Ewigkeitsperspektive besitzen. Hier geht es nicht um Leistung, Produktivität, auch Arbeit ist kein Selbstzweck. Das ist niemals das Ziel deines Lebens. Wisst ihr, das Leben ist zu kurz, um es bloß für irdische Dinge aufzuopfern. Dinge, die keinen Bestand haben in der Ewigkeit. Es geht um deine Beziehung mit Jesus, die in diesem Prozess, den der Heilige Geist führt, angestoßen wird. Es geht um dieses besser Kennenlernen von Jesus. Und das nenne ich geistliches Wachstum. Wusstest du, dass dieses Wachstum absolute Priorität in deinem Leben haben sollte? Das muss eines der Ziele sein, die du dir setzt. Hey, und das darf auch eines der Ziele sein für das neue Schuljahr. Ich möchte wachsen in allen Bereichen, aber auch in meiner Beziehung zu Gott. Wisst ihr, es ist ein Irrtum zu meinen, dass wir schon alles haben, dass wir schon alle Erkenntnis haben und dass es keinen Raum für Entwicklung, keinen Raum für Fortschritt gibt. Ein Nachfolger im Neuen Testament wird als Schüler beschrieben, als Lernender. Weißt du, dass du ein Leben lang lernst? Du hörst niemals auf zu lernen. Alles, was gesund ist, sagen wir, das wächst und bringt seine Frucht. Wisst ihr, unser Gott ist ein Freund des Wachstums, ein Freund von diesem Prozess, den wir mit geistlichem Wachstum beschreiben. Für meine Frau und mich war das letzte Woche so ein einzigartiger Moment, als unsere Tochter, die 11 Wochen alt ist, zum ersten Mal so richtig gelacht hat. Sie hat schon angefangen, ganz früh zu lächeln und mit ihrer Mimik zu spielen. Und jedes Mal, als wir sie auf dem Arm hatten, jedes Mal, als alle ihre Bedürfnisse gestillt waren, ihr wisst, wie oft ein kleines Baby essen möchte, trinken möchte, ne? Und da ist noch die Windel, die öfters voll ist, Eltern kennen das. Aber so oft hat sie schon angefangen, ganz früh zu lächeln. Und es war so ein besonderer Moment, zum ersten Mal ein richtiges Lachen von ihr akustisch zu hören. Das war so herzbewegend für uns. Und doch, wenn ich jetzt Bezug nehme auf das Thema Wachstum, wir können dort nicht aufhören. Es muss trotzdem irgendwo weitergehen. Wir sind mega happy mit dem, was wir schon erlebt haben mit ihr. Aber das ist nicht das Ende. Das ist erst der Anfang von diesem großen Prozess. Das ist erst einer dieser ersten Schritte. Deswegen auch an uns, die wir uns Nachfolger von Jesus nennen, hey, lasst uns nicht zu früh freuen. Wir haben noch einiges vor uns im Leben. Wir haben immer noch einen Weg, Prozesse, die wir gehen müssen mit unserem Herrn. Wir sind noch nicht am Ende, wir sind noch nicht am Ziel. Wir müssen weitergehen. Da ist Raum für Wachstum in jedem Leben, das heute Morgen hier ist, noch da. Es gibt verschiedene Begriffe, die uns helfen, dieses Thema besser verständlich zu machen. Wenn wir über geistliches Wachstum reden, dann meinen wir eigentlich Fortschritte in der Heiligung zu machen. Und Heiligung ist oder soll zumindest kein abstrakter Begriff sein. Zu oft haben wir das auf irgendwelche Äußerlichkeiten bezogen, aber Heiligung ist etwas Praktisches. Heiligung ist etwas Wunderschönes. Geistliches Wachstum bedeutet, Fortschritte in der Heiligung zu machen. Denn das ist der Wille Gottes, schreibt Paulus, eure Heiligung. Oder Hebräer 12,14, jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Hier seht ihr 3 Ziele des geistlichen Wachstums, die ich glaube so wichtig sind. Dass nicht nur Heiligung, eine andere Weise, das zu beschreiben, ist ein Verwandeltwerden in das Bild Christi. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ein anderer Ausdruck ist, geistlich reif zu werden, ja, ein mündiger Christ zu werden. All diese 3 Begriffe, Begrifflichkeiten helfen uns, um dieses große Thema geistliches Wachstum zu verstehen. Da will ich euch mal mitnehmen hier. In die nächste Folie. Ihr seht hier 2 Bilder. Auf den ersten Blick, wo ist der Unterschied? Okay, ein Bild links hat vielleicht so einen schicken Retrofilter, rechts das Licht ein bisschen anders. Aber an sich unterscheidet sich ja von den beiden Bildern überhaupt nichts, oder? Es ist die ein und dieselbe Person. Schaut euch diese zwei Bilder nochmal an. Was ich betonen möchte, ist, dass das Vater und Sohn darstellt. Zwei unterschiedliche Personen aus einer Familie, Vater, Sohn, mit der gleichen Kleidung, das Bild aufgenommen, zur gleichen Zeit, wahrscheinlich das gleiche Lebensjahr, die Haare zum Verwechseln ähnlich, der Gesichtsausdruck. Hey, aber das ist nicht dieselbe Person, das ist Vater und sein Sohn. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Goldig, oder? Wenn das jetzt in farbig wäre, würden wir diese schönen blonden Locken noch sehen, die goldenen Haare, ein unglaublich süßes Kleinkind. Das ist die Großmutter und in der Mitte die Mutter und ganz rechts die Jüngste. Drei Generationen auf einem Bild, zum Verwechseln ähnlich, oder? Wow. Unser Gott muss sich dabei etwas gedacht haben. Das ist so herrlich. Das ist so herrlich. Was will ich euch damit sagen? Wir sollen verwandelt werden in das Bild Christi. Ein Ziel deiner Nachfolge, dieses Prozesses, ist es, ihm ähnlich zu werden. Denn eines Tages werden wir bei ihm sein und dort werden wir ihm gleich sein, sagt das Wort. Du hast das Privileg, jetzt hier zu deiner Lebzeit diesen Prozess zu starten mit dem Heiligen Geist. Du darfst Jesus ähnlich werden. Ja, mein Wunsch ist für dich zum Verwechseln ähnlich. Das soll unser Ziel sein. Danach suchen wir, danach verlangen wir. Wir wollen ihm gleich werden. Wir wollen alles daran setzen, so zu sein wie Jesus. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe, schreibt Paulus in Epheser 4, und wachsen in allen Stücken, nicht bloß in manchen, in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Was haben die beiden also miteinander? Sie haben wesentliche Eigenschaften gemeinsam. Wesentliche Charakterzüge, ja sogar das Aussehen haben sie gemeinsam. Geistliches Wachstum ist also diese Transformation in das Bild Christi. Es bedeutet, alles abzulegen, was uns von ihm trennt. Die Sünde, die uns aufhält, die uns zerstört. Und ein neues Gewand anzunehmen, das ist unsere neue Identität in Christus. Wenn Menschen also dich sehen, lieber Bruder, liebe Schwester, dann sollten sie an Jesus denken. Dann soll Jesus verherrlicht werden. Wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. 2. Korinther 3,18. Von dem Herrn, der Geist ist. Ich kann das Wachstum meiner Tochter, ich kann es sehen, aber ich kann den Moment des Wachstums nicht sehen. Wir werden bloß manchmal so emotional, weil, hey, jetzt sind es schon fast 3 Monate und sie ist wirklich enorm gewachsen. Und manchmal versuchen wir sie festzuhalten, weil wir uns denken, hey, das geht zu schnell. Aber diesen Moment des Wachstums kann ich mit meinen Augen nicht sehen. Aber wenn ich das über einen Zeitraum von 1 oder 2 Wochen betrachte, dann fällt mir sofort auf, hey, die hat ganz schön an Gewicht zugenommen. Hey, meine Kleine ist ganz schön groß geworden. Und genauso verhält es sich auch mit dem geistlichen Wachstum. Der Heilige Geist bewirkt es. Erst dieses Mysterium der Dreieinigkeit, der Heilige Geist in dir, lässt dieses Wachstum real und sichtbar werden. Er ist dieses kreative Element. Und alles, was du tun musst, ist lediglich ideale Rahmenbedingungen zu schaffen, dass der Heilige Geist in deinem Herzen wirken kann. So wie du auch eine Pflanze mit ausreichend Licht und Wasser versorgen musst und du kannst dich zurücklehnen, hey, diese Pflanze, diese Blume, sie wird wachsen. Geistliche Reife war ein anderer Begriff. Es wird in der Schrift auch mit einem Streben nach Vollkommenheit beschrieben. Und das ist ein hoher Maßstab, ich bin mir dessen bewusst. Aber Jakobus schreibt zum Beispiel, dass der Person, der es gelingt, ihre Zunge in Zaum zu halten, dass diese Person als vollkommen gilt. Hey, sind wir schon dort? Da ist noch Raum zum Wachstum. Auch Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 6, 22. Wenn dein Auge Licht ist, so ist dein ganzer Leib Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so bist du vollkommen geworden. Paulus schreibt an die Galater von der Frucht des Geistes, an so vielen Stellen, an die Korinther von den Gaben des Geistes. Wir haben Raum für Wachstum. Und ich glaube, dass jetzt die Zeit für geistliches Wachstum ist. Seid ihr mit mir? Jetzt ist die Zeit, geistlich zu wachsen, unseren Herrn besser kennenzulernen. Kommen wir zu unserem Predigttext. Der Apostel Johannes stellt uns hier drei verschiedene Gruppen vor. Kinder, junge Männer und Väter. Drei Altersgruppen meint man in der Gemeinde. Ihr Lieben, hier geht es nicht um das biologische Alter. Das ist ganz wichtig und das möchte ich ganz zum Beginn schon loswerden. Johannes stellt uns, davon bin ich überzeugt, drei verschiedene Phasen im Leben eines Nachfolgers vor. Drei verschiedene Ebenen, drei verschiedene Entwicklungsstufen. Johannes unterscheidet sich ja vom Apostel Paulus in seiner Theologie, dass er andere Begriffe hervorhebt. Johannes ist ein Freund davon, besondere Begriffe immer wieder in seinen Werken zu wiederholen und zu betonen. Licht, Liebe, Vater, Leben. All das zeichnet den Apostel Johannes aus. Damit will er eine Message rüberbringen, die sein Denken kennzeichnet. Hier geht es also nicht um das biologische Alter. Weil sicherlich weißt du, dass wir viele Jahre schon in der Nachfolge sein können und trotzdem noch in gewissen Entwicklungsstufen festgefahren sind oder nicht weiterkommen. Ihr kennt das sicher. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, das sind geistliche Dinge, die wir geistig behandeln müssen. Und manchmal bleiben wir einfach irgendwo stehen, irgendwo stecken. Es gibt andere, die schon jahrelang in der Nachfolge sind und immer noch nicht an diesem Ort der Reife angelangt sind. Es sind Dinge, die sie immer noch direkt aus der Bahn werfen. Hey, ich wünsche mir, dass das bei uns nicht der Fall ist. Interessant ist auch, dass alle drei Gruppen doppelt erwähnt werden. Das ist auch wichtig. Das macht Johannes auch häufig. Hier erwähnt er alle drei Gruppen doppelt. Er hat also eine besondere Botschaft an alle drei geistliche Entwicklungsstufen. Lass mich zur ersten Gruppe kommen. Die Kinder. Die Kinder. Griechisch technia. Bezieht sich nicht auf ein Kind im Kindesalter, sondern auf eine Gruppe von Menschen, die zu Nachfolgern von Jesus geworden sind. Wir alle sind Kinder Gottes geworden. Amen. Hey, wir alle sind irgendwo in dieser Gruppe. Wir sind Kinder Gottes geworden, weil unser Herr uns errettet hat. Wenn ihr nicht umkehrt, spricht Jesus, und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ich lasse es mal so stehen. Den geistlichen Kindern spricht Johannes dann zu. Erstens, eure Sünden sind euch vergeben. Zweitens, ihr habt den Vater erkannt. Und wisst ihr, diese zwei Tatsachen beziehen sich auf alle Kinder Gottes auf der ganzen Welt. Bist du nicht froh, dass Jesus deine Schuld vergeben hat? Bist du nicht von Herzen dankbar, dass das Blut Jesus dich befreit hat von all dem, was dich kaputt machen wollte? Das verbindet uns alle, die wir von Neuem geboren worden sind. Unsere Sünden sind vergeben. Es ist kein Platz mehr für ein schlechtes Gewissen. Jesus hat alles weggenommen. Sein Blut hat heute noch dieselbe wirkende, heilende, rettende Kraft. Dieser Name ist so kraftvoll, Geschwister. Der Name Jesus, der dir vergeben hat, der dich berufen hat, der dich geliebt hat, der dich auserwählt hat. Das ist die Grundlage der Nachfolge. Die Technia-Kinder sind also Kinder Gottes, die die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums verstanden haben, angenommen haben und erfahren haben. Aber das ist nur der Anfang. Das ist herrlich, aber das ist nur der Anfang. Hier beginnt dein Weg in der Heiligung. Hier beginnt dein Weg im Wachstum. Ein Kind ist nämlich noch unerfahren. Ein Kind hat nur begrenzte Fähigkeiten, Gutes von Schlechtem zu unterscheiden. Ein Kind lebt von der Zuneigung der Eltern. Hier spielt das Fühlen eine so wichtige Rolle. Es ist so wichtig für ein Kind zu spüren, zu fühlen. So lernen Kinder. Ein Kind ist abhängig von anderen. Und weißt du, du beginnst dein Leben in der Nachfolge als Baby, als Kind. Petrus schreibt, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Wow. Damit ihr durch sie heranwächst. Jedes Kind muss also heranwachsen. In dieser Stufe ist es wichtig, den Glauben durch das Wort, durch die Gemeinschaft hier in der Gemeinde ganz tief im Boden des Heils zu verankern, zu verwurzeln. Lukas hat über Jesus geschrieben, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Über Samuel heißt es, aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst bei dem Herrn und auch bei den Menschen. Ihr Lieben, hier gehört noch eine ernste Sache auch mit dazu. Ein Kind verirrt sich auch manchmal. Ein Kind verliert manchmal den Weg. Ein Kind fällt auch manchmal hin. Ein Kind ist vielen Gefahren ausgesetzt. Wollen wir aufeinander Acht geben als Leib Christi, dass keiner vom Weg abkommt? Dass wer fällt, eine Hand hat, dass er oder sie wieder aufgerichtet wird. Dass keiner vom Weg abkommt, Geschwister. Paulus hat ja die Gemeinde in Korinth als fleischlich bezeichnet. Er konnte zu ihnen nicht so reden, wie er zu geistlichen Menschen reden wollte, wie er gerne geredet hätte. Und das hat ihn ganz schön frustriert. Lest mal die Korintherbriefe. Und Paulus nennt die Gemeinde in Korinth seine unmündigen Kinder in Christus. Warum? Weil dort Zank, Eifersucht, solche Dinge herrschten dort. Und Paulus hat dann ein bemerkenswertes Statement gemacht. Er hat ihnen gesagt, ihr vertragt bloß Milch, aber keine feste Speise. Das bezieht sich auch auf diese erste Gruppe. Diese erste Gruppe braucht noch Milch, um zu wachsen. Das bemängelt auch der Autor des Hebräerbriefs ganz ähnlich. Sagt, hey, ihr Gläubigen dort, ihr solltet schon Lehrer sein, aber ihr habt es immer noch nötig, dass man euch die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums teilt. Milch und nicht feste Speise. Ich komme zur zweiten Kategorie. Das sind die jungen Männer. Das sind die jungen Männer. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Halleluja. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Mit anderen Worten, diese Gruppe ist in einem Kampf. Diese Gruppe ist mitten in einem Konflikt. Bist du in deinem geistlichen Leben schon mal an einem Ort des Kampfes gewesen? Ort der Anfechtung, der Enttäuschung, der Versuchung, der Prüfung? Bist du schon mal dort gewesen? Ihr Lieben, ich will euch beruhigen, auch diese Phase gehört dazu. Auch diese Phase ist sehr wichtig. Auch diese Phase gehört zu dem Werden, zu Christus ähnlicher sein dazu. Ohne Anfechtungen werden besondere Wachstumspotenziale gar nicht entfaltet. Anfechtungen, Prüfungen sind unvermeidbar, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir Menschen, wir wünschen uns ja ein Leben ohne Schmerzen, oder? Wir wünschen uns ein Leben ohne Sorgen, ohne Probleme, ohne Schmerzen. Deswegen neigen wir unserer Natur heraus dazu, Problemen aus dem Weg zu gehen. Herausforderungen zu umgehen. Vielleicht kennen das die Jugendlichen. Konflikte zu Hause oder Spannungen in der Schule, Zweifel über den Glauben, Zweifel über die Nachfolge, Frustration vielleicht am Arbeitsplatz, in der Ausbildung. Hey, ich will euch zusprechen, das ist eine so wichtige Phase, denn hier wird die Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hat, geformt und geläutert. Hier will dir Jesus mitten in der Prüfung, in der Anfechtung, im Zweifel, in der Angst begegnen. Und er wird sich als der Herr zeigen, dem du vertrauen kannst. Er wird sich als der Herr zeigen, der die Wellen und die Wasser wieder stillen und beruhigen kann, der das Meer zum Schweigen bringt. In dieser Phase musst du festhalten. Und Jesus wird sich garantiert dir offenbaren, wenn du treu bist. Hier werden göttliche Berufungen angegriffen. Bist ja ein Kind, das wird mit jedem Schritt von seinem Vater getragen, ernährt. Aber es kommt dann irgendwann die Zeit und du beginnst aufzuwachsen und selbstständig zu werden. Und manchmal scheint es sogar so, als ob der Vater dich für einen Moment sogar allein gelassen hätte. Wer kennt das? Manchmal scheint es so, als ob der Vater irgendwo weit weg ist. Ich möchte dir zusprechen heute Morgen. Der Vater hat dich nicht verlassen, aber er traut dir wesentlich mehr zu. Er traut dir zu, dass du mit seinem Wort diese Prüfung meistern kannst. Er traut dir zu, dass du ihm ähnlich geworden bist. Er traut dir zu, dass das Wort Gottes in dir stark geworden ist, dass du Salz und Licht in der Welt bist und dass du berufen bist zu überwinden. Amen. Gott hat einen einzigartigen Plan mit uns allen. Aber dieser Plan, diesen zu erreichen, ist nicht einfach. Unser Glaube muss geformt werden durch verschiedene Schwierigkeiten und Prüfungen. Unser Charakter muss geformt werden. Es gibt sie also, diese geistlichen Wüstenzeiten. Sie sind real, aber sie sind nicht das letztendliche Ziel. Die traurige Wahrheit ist, dass viele an diesem Ort schwach werden. Dass viele nicht mehr die Kraft haben, auf den Ruf Gottes zu antworten, wenn die Wellen und die Stürme wehen. In dieser Zeit der Anfechtung spricht Johannes den jungen Männern zu. Und das gilt uns allen. Ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Weißt du, da ist ein Feind, der Satan und Dämonen, die alles daran setzen, dass du diesen Plan Gottes in deinem Leben niemals siehst und niemals erfüllst und niemals darin wandelst. Der Feind möchte dich da herausreißen, dich in eine Sackgasse führen. Er will diese göttlichen Träume, die über deinem Leben ausgesprochen sind, noch bevor du auf der Welt warst, begraben. Er möchte dir den Mut rauben. Auch Jesus wurde angegriffen, ihr Lieben. Was hat Jesus getan? Er antwortete mit dem Wort Gottes. Und das darfst du tun, jung oder alt, das darfst du tun, wo auch immer du gerade bist im Leben. Das darf ihr tun, wenn nächste Woche auch wieder die Schule losgeht. Ihr dürft mit dem Wort Gottes stark sein und euch von nichts abirren lassen. Geht diesen Weg mit Jesus. Denn der Herr spricht euch zu. Der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Jesus hat es so getan, ihr Lieben. Er hat mit dem Wort Gottes in der Wüste, als der Satan ihm alle Reiche dieser Welt angeboten hat, er kam mit dem Wort Gottes und der Teufel musste fliehen, wurde in die Flucht geschlagen und Engel kamen und stärkten ihn dort mitten in der Wüste, als er fastete, als er vom Geist in die Wüste geführt wurde. Und dann beging Jesus auch, sein Mandat auszuleben als Messias, als Retter der Welt. Das Wort Gottes ist also deine siegreiche Antwort auch für die Zeit, in der du jetzt gerade bist, die Situation, in der du dich wiederfindest. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Ein Wort an Josua, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Halleluja. Und dann wirst du Erfolg haben. Dann wirst du Erfolg haben. Das Wort Gottes wird also in dieser Zeit zu deiner einzigen zuverlässigen Quelle. Es ist so wichtig deswegen, dass du dir ein richtiges Reservoir, einen richtigen Schatz von Gottes Wort sammelst, dass wenn du mal in diesen Zeiten bist, du die Fähigkeit hast, auf Gottes Wort zurückgreifen zu können. Selbst wenn du mitten im Kampf bist. Ich komme zur dritten Stufe des geistlichen Wachstums. Johannes schreibt hier auch den Vätern im Glauben. Zweimal tut er das. Ihr kennt den, der von Anfang an da war. Wow. Das ist ein Wort an alle geistlichen Mütter und Väter heute Morgen. Ihr kennt den, der von Anfang an da war. Was bedeutet das? Wisst ihr, die zweite Stufe, sie hat darüber entschieden, ob du ein Kind im Glauben bleibst, ob du zurückgeworfen wirst oder ob dir der Weg geöffnet wird zu einer noch ganz anderen Ebene der Gottesbegegnung, der Beziehung mit dem Herrn, der geistlichen Reife. Und Gott gebraucht also Schwierigkeiten, um uns von der einen zu der anderen Stufe zu tragen. Und letztendlich sollen wir alle an diesem Ort ankommen. Früher oder später. Das muss unser Ziel sein, Geschwister. Ihr kennt den, der von Anfang an da war. Das ist die Phase, wo du zu einem Vater, zu einer Mutter im Glauben wirst. Hey, das muss unser Gebet sein. Und Johannes hat dieses ganz besondere Wort an alle Väter im Glauben. In diesem Vers steckt so viel drin. Aber um das wirklich zu begreifen, was Johannes hier meint, lohnt es sich mal ganz an den Anfang vom ersten Johannesbrief zu gehen. Dort hat er geschrieben, das Wort, das zum Leben führt, was von Anfang an da war, wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut. Und unsere Hände haben es betastet. Und das betrifft das Wort des Lebens. Johannes bezieht sich hier auf diese unglaublich enge Verbundenheit, die er mit den Aposteln, als Jesus auf der Erde wandelte, hatte. Sie haben ihn gesehen, Geschwister. Sie haben ihn gehört. Sie hatten das Privileg, den Meister zu berühren. Sie haben getastet. Sie haben gesehen, wie Lahme gehen konnten, wie blinde Augen sich öffneten. Sie haben die beste Predigt aller Zeiten gehört, die Bergpredigt. Sie haben miterlebt, wie das Brot gebrochen wurde und tausende Menschen gesättigt wurden. So vieles könnte ich noch sagen. Das haben sie gesehen, gehört, gefühlt. Das beschreibt hier diese enge Verbundenheit, die die Zwölf hatten. Wisst ihr, das war nicht nur Kopfwissen. Wenn du an diesem Ort angekommen bist, dann ist dein Glaube nicht nur Kopfwissen. Dann lebst du aus dieser innigen Gemeinschaft mit Jesus Tag für Tag. Dort kannst du sagen, ja, ich kenne meinen Gott wirklich. Deine Beziehung gleicht an diesem Ort einer tiefen Quelle, aus der du lebendiges Wasser schöpfst. Und weißt du was? Auch andere werden zu dir kommen und sie werden von diesem Wasser nehmen und sie werden heil werden. Sie werden von dem lebendigen Brunnen in dir so viel nehmen und profitieren. Andere Menschen wirst du bereichern, zu Jesus führen. Wisst ihr, Mütter und Väter sind Vorbilder. Vorbilder geworden. Das bist du nicht über Nacht. Und das bist du nicht, wenn du viel Geld verdient hast. Und das bin ich nicht, wenn ich einen besonderen Ruf in der Welt habe oder wenn wir einen besonderen Job haben. Hey, das sind wir, wenn wir unseren Herrn kennen. Dann wirst du zu einer echten Säule im Reich Gottes. Du hast den kennengelernt, der von Anfang an war, der das Wort, der nur ein Wort gesprochen hat und die Erde wurde, der das Weltall, das Universum mit dem Wort seiner Macht erhält. Du hast den kennengelernt, der von Anfang an war. Alpha und Omega, Jesus Christus. Ja, wir sehen ihn nicht jetzt so, wie ihn die Apostel gesehen haben. Aber wir sehen ihn mit den Augen unseres Herzens jeden Tag. Es ist sogar besser, dass ich gehe, damit der Tröster kommt, der Heilige Geist. Schon mal darüber nachgedacht, wie es besser sein kann, als Jesus zu fühlen, zu sehen, mit ihm zu essen, mit ihm das Reich Gottes zu bauen. Es ist besser, dass ich gehe, damit der Geist kommen kann. Und mein Gebet ist für euch, dass Gott euch da hineinführt, dass Gott dich da hineinführt. Dass du heute Morgen dir ganz neu dessen bewusst bist, was für unglaubliche Schätze in der Nachfolge verborgen sind. Dass du diesen Weg entschlossen gehst. Dass Jesus dich zu einem Vater und einer Mutter im Glauben macht. Das war Mose für Josua, das war Elia für Elisa, das war Paulus für Timotheus. Deswegen konnte auch der Apostel Paulus, und ich komme gleich zum Schluss, als er im Gefängnis war, die folgenden Worte an die Philipper schreiben: Was ihr gelernt und empfangen, Philipper 4,9, und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Unfassbar. Was ihr gelernt, empfangen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Hey, dieses Selbstbewusstsein will ich haben. An diesem Ort will ich eines Tages sein. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Feststellung. Punkt. Lass uns also Nachahmer Christi sein. Von ihm lernen, von ihm empfangen, von ihm hören und mit den Augen des Herzens ihn sehen. Wir stehen gemeinsam auf, Geschwister. Lass uns das im Gebet bewegen. Unser Ziel ist es also, und ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema rüberbringen, Väter und Mutter im Glauben zu werden. Bist du das schon? Du darfst dich heute Morgen diese Frage stellen. Du darfst ehrlich mit dir selber und ehrlich vor Gott sein. Wisst ihr, diese Menschen hinterlassen wirklich ein Erbe. Die hinterlassen etwas. Man wird sich an diese Menschen noch lange erinnern. Eine Person hingegen, die kein Erbe hinterlässt, gerät in Vergessenheit, bleibt unerfüllt. Das haben sogar Forscher herausgefunden und damit schließe ich dann auch, dass es zu einer Krise im Leben eines Menschen kommt, wenn ein Mensch kein Erbe hinterlässt. Ich beziehe mich jetzt nicht aufs materielle Erbe, ich beziehe mich jetzt auf andere Dinge, die so viel wichtiger sind. Da kommt es zu einer Art Verzweiflung. Und vielleicht, wenn du diese Verzweiflung, ganz egal, ob du jung oder schon älter bist, spürst heute Morgen, dann will ich dich ermutigen, das ist ein gutes Zeichen, ein gutes Gefühl. Lass das zu. Komm zu Jesus damit. Da kommt es also zu einer Verzweiflung, wenn wir nichts hinterlassen, was Bestand hat. Hey, mein Gebet ist heute Morgen für uns, dass wir alle in den Fußspuren Jesus wandeln und dass wir alle zu Vätern und Mütter werden, die so viel in dieser Welt, so viel anderen hinterlassen, die Menschen zur Wahrheit führen. Komm, wir schließen unsere Augen gemeinsam. Wie würde dich der Herr heute Morgen ansprechen? Du bist sein geliebtes Kind. Du bist sein geliebtes Kind. Aber wo befindest du dich auf dieser Reise? Ja, es gleicht einer Reise und wir müssen offen sein für Korrektur von unserem Herrn an gewissen Punkten, offen sein für sein Reden. Wo bist du heute Morgen? Ich will dir sagen, ganz egal, wo du dich befindest, du bist geliebt dort, wo du bist. Und Gott will dir auch niemals ein schlechtes Gewissen machen über den Ort, wo du dich jetzt befindest in deinem geistlichen Leben. Alle drei Kategorien sind gleich geliebt. Aber ich glaube, wir haben verstanden, dass es um so viel mehr geht hier in diesem Thema. Wir wollen uns gemeinsam öffnen, dass Jesus uns begegnet, ganz neu. Und lass es heute Morgen ganz neu zu. Öffne dich für den Heiligen Geist. Ich sehe bloß die Fassade, ich sehe bloß dein Äußeres, aber da gibt es jemanden, der jetzt in dein Herz schaut, der dein Innerstes kennt, der jeden Gedanken kennt, der jedes Wort kennt, bevor du es aussprichst, der jeden Traum von dir kennt, der jede Angst kennt, jede Sorge, jedes Problem, was gerade in deinem Weg steht. Er sieht alles. Er ist der Gott, der sieht. Und ihn laden wir jetzt ein, dass er kommt und dass er in unserem Herzen ein ganz neues Werk tut. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart heute Morgen. Wir danken dir, dass du es so gut mit uns meinst. Wir danken dir, dass dein Wort niemals leer zurückkehrt. Und das bete ich, dass du es jetzt gerade in uns tust, ganz neu. Dass dein Wort, die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Herzen Raum gewinnt. Und Herr, wir geben dir Raum. Du kannst das jetzt gerade beten. Herr, ich schenke dir mein ganzes Leben, mein ganzes Herz. Ich schaffe Raum für dich und das wollen wir tun, Herr. Wir wollen dir Raum schaffen. Wir wollen dich einladen, dass du kommst. Dass du in unserem Herzen etwas Neues tust. Uns daran erinnerst, wo wir einmal mit dir waren. Oder uns herausforderst, Dinge anders zu tun. Umzukehren zu dir. Eine Änderung in unserem Denken zu bekommen. All das kommt von dir. Geist Gottes, geh durch die Reihen jetzt gerade. Dass Jesus verherrlicht wird. Dass jedes Herz auf Jesus schauen, Jesus sehen, auf Jesus blicken. Geben dir die Ehre, Jesus. Dir folgen wir nach. Du bist das Ziel unseres Glaubens. Du bist der Grund, weshalb wir leben. Du bist der Grund für unsere Nachfolge. Wir ehren dich, Jesus. Wir lieben dich. Wir beten dich von ganzem Herzen an. Lass uns das tun jetzt gemeinsam. Lass uns Jesus erheben. Lass ihn in dir wirken, aber erhebe ihn. Drück ihm deine Liebe aus heute Morgen ganz neu. Und du wirst sehen, wie er dich ganz neu berühren wird. Wie er dich heilt, wie er dich befreit, wie er dein Leben neu macht. Komm zu ihm. Vielleicht bist du schon lange nicht mehr so richtig zu ihm gerannt. Dann renn heute Morgen zu ihm. Renn zu deinem Vater. Komm in seine liebenden Arme. Lass ihn ganz neu in dein Leben hinein. Du bist würdig, Jesus. Du bist würdig, Lobpreis und Ehre zu empfangen. Du bist würdig. Du bist würdig, dass du uns zu Überwindern gemacht hast. Herr, wir sind so dankbar, dass wir alles haben, um siegreich zu leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Geh du durch die Reihen, ganz besonders auch der jungen Generation. Begegne der Jugend, der jungen Generation. Begegne allen, die morgen was ganz Neues beginnen. Zeiten, wo so viele Versuchungen gibt, so viele Möglichkeiten, abgelenkt zu sein von dir. Mein Gebet ist, Herr, dass du jeden stark machst. Stark machst, zu überwinden, zu widerstehen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Würdig bist du, Jesus. Will jemand unter uns vielleicht ein Gebet sprechen, während wir in der Gegenwart des Herrn stehen? Ich will ganz besonders noch die ansprechen, die sich gerade in so einem Kampf befinden. Wir wollen für euch beten. Ich weiß es vielleicht ganz genau, es gibt so viele Worte, das zu beschreiben, das Problem oder die Situation, der du gerade begegnen musst. Vielleicht kannst du eine Hand halten, wenn du das bist, dann wollen wir dich jetzt vor den Thron Gottes bringen noch. Und du spürst, dass du in einem Kampf bist. Und du Kraft brauchst von ihm. Danke, Jesus, für alle Hände, die jetzt emporgestreckt sind. Danke, Jesus, dass du meinem Bruder, meiner Schwester jetzt gerade begegnest, als der Gott, der Lebendige, als der das Problem sieht und der schon die Lösung parat hat. Danke, Jesus, dass das nicht das Ende ist, die Anfechtung, die Sorge, die Krankheit, die Not, die wir gerade sehen und die gerade alles andere so so schwer macht, die es so schwer fallen lässt, Herr, dass wir überhaupt Freude am Leben haben, die andere Dinge so niederdrücken. Herr, ich danke dir, dass es nicht das Ende ist, sondern dass du, Herr Jesus, uns einen Weg daraus zeigst, dass du dich verherrlichst in dieser Not, in dieser Situation, Herr. Dass du unsere Augen öffnest, Herr, dass wir auf dich schauen und dass du dich verherrlichst im Namen Jesus. Im Namen Jesu beten wir, dass alle Krankheiten hier an diesem Ort jetzt weichen im Namen Jesu. Dass Gebundenheit im Namen Jesu weicht. Dass Gedanken, die so gefangen sind, ganz frei werden im Namen Jesu. Danke, Herr, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast, deinen Sieg zu proklamieren über jede Situation, über jeden Angriff des Feindes, über all das, was uns so niederdrückt. Herr, danke für dein Wort, für deinen Heiligen Geist. Danke für deine Kraft, Herr. Danke, dass du jedem jetzt begegnest, der das signalisiert hat, der Unterstützung braucht von dir, der eine Berührung braucht von dir, ganz neu, Herr. Danke. Danke, Herr, dass du dich um uns sorgst, dass es dir nicht egal ist. Danke, Herr, dass du uns begegnest, dass du uns weiterführst, dass du Dinge in einem Moment verändern kannst, sei es Krankheiten, sei es Nöte, sei es Ängste oder Sorgen. Du nimmst sie weg. Danke, Jesus, dass du sie in einem Moment einfach wegnimmst. Und das proklamieren wir jetzt hier auch an diesem Ort. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Du hast uns nicht dazu berufen, Herr, dass wir ewig in Niederlage leben, sondern du möchtest uns den Sieg schenken. Auch in der Not, der wir gerade sind, durch die du uns geformt hast vielleicht, aber für viele ist es Zeit, Herr, da hinauszutreten, jetzt raus aus der Wüste zu kommen. Halleluja. Danke, Jesus, für deinen Segen. Für deine Kraft. Halleluja. Danke, Jesus.